Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehm-Rosanes.
Herzlich! diese Begrüßungsfloskeln, so, wir kommen nicht rein, wir haben keinen Flow.
Herzlich willkommen und so, genau. Und dann Breitet man so wie Fabian gerade eben noch so die Arme aus so, und ich jetzt auch so, aber ihr seht uns ja gar nicht.
Nee, also so
die Karte. Man will euch alle umarmen, ihr Massen, ihr Tausende mittlerweile.
Our heart will go on, eure hoffentlich auch. Darum geht's heute nicht. Heute geht's eigentlich um gar nichts.
Heute geht's um gar nichts.
Ich sag nämlich jetzt sage ich doch, was ich sagen wollte. Herzlich willkommen zu keiner neuen Folge von Never Forget. Jetzt fallt ihr alle hinten rüber, so viel Brainfuck gleich in Minute 1. Was soll da noch kommen? Nichts mehr. Nichts mehr stimmt nicht ganz. Ihr habt den Folgentitel gelesen, wenn ihr das hier gerade hört. Interlude. Und das hier ist genau das. Ein Interlude. Spricht man das so aus? Interlude?
Ja. Wobei bei Interlude möchte ich kurz einhaken, dass ich mal anfange, das war leider nicht mehr 90er, aber ich habe mal eine Zeit in Hamburg-Winterhude gewohnt. Ah. Und vielleicht hört uns da jetzt auch jemand zu und denkt sich, jetzt sitze ich hier in Winterhude und höre die Folge über Interlude.
In meiner Bude.
In meiner Bude. Apropos, meine Winterbude. Es ist ja saukalt geworden.
Einer der drei Kollegen von damals, den ich neulich droppte, weil die eine nicht ernstzunehmende kleine Rap-Kombo namens Trio Grande hatten, wohnt in Buxtehude. Wenn der uns jetzt zuhört, der hat schon den nächsten Text, den haben wir für ihn gerade geschrieben
eigentlich. Stimmt, den fetten Rhyme.
Der Rhyme ist fett. So, Interlude, was heißt denn das? Zwischenspiel, Zwischengeplänkel, Genau. Whatever. Und warum machen wir das jetzt hier? Weil, eigentlich nur, weil wir unser Feuer nicht allzu schnell verschießen wollen.
Genau.
It's better to burn wir out müssen, than to... Nee, genau. Umgekehrt. It's better to fade away than to... ihr wisst schon. Also, was wir eigentlich sagen wollen. Heute gibt es keine richtige Folge. Wir haben so ein bisschen Urlaubstage zwischendurch. Wir haben auch noch zwei andere Jobs, die uns ziemlich ausfüllen. Die wollen ja auch gut gemacht werden. Und weil wir euch immer hervorragende Gäste kredenzen wollen, machen wir, wenn wir das nicht können, einfach mal eine Folge nur mit uns, die noch keine richtige Folge ist.
Wir müssen auch mal durchschnaufen. Seht uns das mal nach, bitte.
Genau.
Und Zwischenspiel, alles für den Herrn. Das heißt, glaube ich, ein Album von Xavier Naidoo.
Ach nee, das ist die Hosen.
Da gab es ein Auswärtsspiel.
Auftakt des Herrn.
Ein Auftakt des Herrn und Auswärtsspiel. Also eigentlich hat der Xavier da beide zusammen gemasht. Da hört aber auch schon wieder im Auftrag, alles für den Herrn. So auch diese ganz klare Annahme, dass Gott natürlich ein Herr ist. So.
Ja, und das als Punks überhaupt es so zu halten.
Der Naidoo.
Ach so, der Xavier, siehst du.
Wir können nicht mehr.
Punk ist Xavier Naidoo nicht. Er ist vieles, aber.
Aber ein Punk ist er bestimmt nicht. So, ihr seht schon, wir reden uns im Kopf und Kragen. Wir müssen hier mal kurz raus.
Wie immer.
Eigentlich, aber das wollen wir auch nicht ganz unkommentiert. Wir reden ja gerade auch schon über nichts anderes, außer dass wir mal kurz Pause machen müssen. Wir haben aber durchaus was für euch vorbereitet.
Ja, also wir wollten erst die Folge komplett ausfallen lassen. Dann dachten wir können euch, unsere Never Forgettys, nicht hängen lassen.
Nennen wir die jetzt so?
Mach ich jetzt einfach. Ich kenne ja nicht alle beim Namen. Sind ja zum Glück doch mehr als an zwei Händen, zumindest das.
Ja.
So. Und dann dachten wir, geben wir euch jetzt für die zwei Wochen, die ihr uns dann sonst vermissen würdet, eine kleine Empfehlung von irgendwie Podcasts oder Alben, die wir hören, die ihr hören sollt. Erstens habt ihr da selbst genug Stoff, dass euch, glaube ich, nicht langweilig wird. Zweitens, wir könnten das jetzt mal kurz nutzen und über diesen neuen Podcast sprechen.
Stimmt.
Also wir lästern nicht über Kollegen. Wir wollen jetzt nur
ich hab's auch noch nicht gehört.
Dass wir etwas wahrgenommen haben.
Genau, es gibt jetzt auch einen 90er-Podcast, der heißt, also unserer ist ja nach einer Take-That-Single benannt. Der ist
nach der besten Take-That-Single?
Ja, der ist nach der zweitbesten Take-That-Single benannt, der unmittelbar vor der herausgekommen ist, nach der unser Podcast benannt ist. Das heißt, es gibt jetzt auch einen 90er-Podcast aus Deutschland, moderiert von Jasmin Wagner, Ecke Blümchen und
Aaron Troschke.
Genau, der heißt Back for Good.
Ja.
So. Also fühlt euch alle aufgerufen. Wir brauchen noch mehr 90er-Podcasts. Hier ein paar Titelideen. Relight My Fire oder Sure oder Could It Be Magic?
Could It Be Magic?
Genau. How Deep Is Your 90er-Wissen?
Pray.
Haben noch
Pray. Dexter-Du-Podcast.
Stimmt. Und dann kann man sogar noch einen anderen gleichnamigen Podcast machen, der sich dann aber auf Pray von DJ Bobo bezieht. Das muss ja alles trennscharf voneinander.
Und dann machen wir so AB-Testing, welcher besser läuft.
Genau. Also die Take-That-Diskografie der 90er gibt noch viel mehr her.
Ja, genau. Also es gibt diesen Podcast, Take That Namen in Podcast-Ideen zu Podcast über die 90er, claimen wir für uns, so viel ist ja mal klar. Ne? ich sage jetzt nicht so den Inhalt des Podcasts, es sind halt die bunten 90er. So, hört mal rein oder lasst es sein. Hauptsache, ihr bleibt auch bei uns.
Mhm.
So.
Appetit holen könnt ihr euch überall, aber gegessen wird zu Hause.
Die Altherrensprüche.
Naja, es kommt hier von uns.
Ja. So, und wir wollen ganz kurz, bevor wir uns um Interludes kümmern, nochmal auf die bisherigen 11 Folgen gucken. Gab es für dich irgendwie ein High oder Lowlight, was du noch deinen Kindern erzählen würdest, außer die Noel Gallagher-Sache, wo dein Sohn ja schon involviert war?
Ach, stimmt, der war ja schon dabei. Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich fand die, das sagt man wahrscheinlich immer, wenn man gerade noch so nah dran ist, die letzte Folge mit Lucy van Ork herausragend, eben weil die auch so unerwartet war und so ein politisches Manifestum eigentlich war und auch, glaube ich, nochmal sehr viel erzählt hat oder erklärt hat, wo wir so stehen, dem kann man sich anschließen oder nicht. Natürlich ein persönliches, ein Fest für mich, mit Thies Uhrmann über Oasis zu reden. Aber auch Nils Bokelberg, so, das ist ja auch nicht, das lässt uns ja auch nicht unberührt. So, wir sind beides, wie ihr wisst, Landeier und auf einmal kommen da die ganzen Jugendhelden irgendwie zu uns. Ist natürlich immer besonders, mit Mr. President zu reden, mit Afrop auf einmal so, wir leben da ja auch nochmal unsere Jugend nach. Das kann man uns auch vorwerfen, aber
ich machen auch einige.
Ja, klar. Und ich finde aber auch nichts verkehrt dran.
Nö. Apropos Jugend. Ein Nichtwissen in der vergangenen Folge mit Afrop. Entschuldigung, nicht mit Afrop, bei One and Wonder und Lucy Electric rührt ja auch daher, dass wir schon so alt sind. Du hattest dich gefragt, woher verdammt nochmal junge Menschen WhatsApp von Four Non Blondes kennen.
Ja, genau.
Und da vielen Dank für euer Feedback. Danke, dass ihr meine Mahnung erhört habt.
Ja.
haben uns gleich mehrere Leute darauf hingewiesen, dass es eine sehr ausgiebige, lange und intensive Szene in der Netflix, in der mittlerweile eingestellten Netflix-Serie Sense8 gab.
Ah, okay.
Wo dieser Song so läuft, aber eigentlich nicht so richtig läuft, weil die Protagonisten in der Serie das nachsingen. Da geht's so, das sind so Leute, die sind auf der ganzen Welt verteilt und irgendwie verbunden durch irgendwas. Ich möchte jetzt nicht ins Detail einsteigen, um nichts Falsches zu sagen, aber alle, wo sie sitzen, verbindet dann dieser Song, den sie gemeinsam singen. Und das haben wahrscheinlich sehr viele Menschen gesehen.
Okay, ja, so ist es ja häufig dann. So wie Don't Stop Believing von Journey, was im Finale von The Sopranos irgendwie kam und dann nochmal viel größer wurde als danach.
Stimmt.
Oder diese was kam in der im Staffelfinale von Stranger Things. Wo ist die neue Stranger Things Staffel? Ich werde noch verrückt. Letztes Jahr gab es doch auch, dass die übers Telefon so ein Liebeslied miteinander gesungen.
Ja, ja. Ach, verdammt, der mit seiner Internetfreundin da, der
ja,
das
denn,
ne?
Genau. So kommen diese Songs dann alle wieder zurückgespult.
Das war so ein von Limal war das was.
Ah, Never Ending Story.
Ja, genau.
Genau. So, stimmt, ja. Von Katja Kugu, genau.
Ja. Und da gibt's ja noch viel mehr zu sagen. Also ja. Queen, Bohemian Rhapsody in Wayne's World.
Stimmt, auch danach nochmal riesig. Und natürlich auch befeuert durch sein Freddie Mercury's Tod unmittelbar davor und so. Genau.
Ja, genau. Sense8 wurde auch teilweise in Berlin gedreht, fällt mir gerade ein. Habe ich hier mal am Hermannplatz gesehen, wieder eine ganz lange Schlange von Drehwagen. Nee, Entschuldigung, nicht Drehwagen. Eine Demo, dachte ich, wäre das. Und dann war das aber nur eine Demo, die gedreht wurde. Die, ich glaube, die liefen gerade vom Friedhof dort runter und haben diese.
Und singen What's Going On.
Ja, da nicht. Da haben sie irgendwas anderes
gesungen. Also haben wir das auch geklärt.
Gut. Was müssen wir noch klären?
Was uns erstaunlich häufig um die Ohren geworfen wird, aber das ist auch sowas, was ich glaube generell in unserem Beruf passiert. Ich weiß nicht, ob das Bäckern oder so auch so geht. Also wenn jemand mal irgendwie eine Brezel versemmelt, das dann heißt, ach, und der nennt sich Bäcker oder so. Also was sehr oft an uns herangetragen wird, ist so die Kritik so, und die zwei Heinis nennen sich Musikjournalisten. So. Also da macht man mal irgendwas, was nicht so ganz passt und dann.
Sogenannte.
Dann, genau, sogenannte Musikjournalisten. Was ist denn ein Musikjournalist? Also vielleicht versteht auch jeder was anderes irgendwie drunter. Also sind es Leute, die, also ist ein Opernkritiker ist wahrscheinlich auch ein Musikjournalist, der dann die Noten mitliest und alles so. Das sind wir nicht. Ich glaube, dass es auch ein breites Feld ist. Ich glaube, unser Anspruch ist vor allem, also natürlich, glaube ich, wissen wir etwas mehr als Leute, die sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen müssen über Musik. Und haben, aber vor allem einfach ist unser Job, glaube ich, so eine Leidenschaft einfach zu übertragen, also Musik interessant zu machen, Musik vorzustellen. Also so ging es bei mir zum Beispiel los. So bei mir haben früher halt alle immer nur R. Kelly gehört oder sowas. Und ich wollte ihnen immer noch sagen, es gibt noch so viel mehr, so entdeckt doch mal hier sowas. Also ich war immer von so einem missionarischen Eifer.
Das war ja früher mal motiviert. Die Frage. Was hörst denn du so für Musik? Und die meisten haben geantwortet, also Bravo-Hits oder was im Radio läuft.
Genau.
Was man selbst ja auch gemacht hat, aber dann irgendwann nicht mehr.
Aber es war halt immer so, hey, das ist eine wertvolle Zeit, es gibt doch auch Babylon Zoo. So, also ich möchte hier mal uns vielleicht mal kurz erklären, ich möchte da anspielen auf Karl Burgmeier, ein großer Vertreter unserer Zunft, der vielen ja als untastbar gilt, obwohl der sich selbst, glaube ich, als das Gegenteil versteht, also immer auch zu Kritik an ihm aufruft, auch bei uns natürlich so, sonst kommt man ja nicht weiter ohne Diskurs. Der hat mal, ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat war, aber der hat immer sinngemäß so gesagt, dass ein Baseball-Cap von einem Künstler wichtiger sein kann als seine aktuelle Single, also dass es mehr um das große Ganze geht. Ich zitiere mal kurz dann doch konkret aus dem Vorwort zu seinem sehr empfehlenswerten Buch Sound. Achtung, Quote, also er erzählt da, wie er da so eine Liste erstellt hat über Platten, die er empfehlenswert findet. Jetzt geht das Zitat wirklich los. Es wird selten die Rede sein von Tonarten, technischen Fertigkeiten oder instrumentalen Details. Verbrannte Hendrix, eine Gibson oder eine Fender, sowas langweilt mich, auch weil ich nichts davon verstehe. Es geht mir eher um eine empathische Verknüpfung von Musik und Leben, von Musik und Zeitgeschehen. Darum geht's uns auch. Also neulich hat auch ein Vertreter unserer Zunft auf Facebook was geschrieben, was ich mal kurz vorlesen möchte. Ich glaube, um die Musik selbst geht es in der Musikpresse ohnehin schon lange kaum noch, eher um ihre jeweilige Eignung als Lifestyle-Ausweis. Soweit ich das beurteilen kann, können doch immer die wenigsten Musikjournalisten zwischen A-Dur und F-Moll unterscheiden. Ja, das ist vielleicht so und vielleicht ist es auch wurscht. Also ich kann durchaus zwischen diesen beiden Tonarten unterscheiden, kenne aber auch viele Kollegen, die das wahrscheinlich nicht können, die zu denen ich aber aufschaue.
Nur auf der Akustikgitarre, ich habe mal, glaube ich, erwähnt, dass ich sehr miese Petrich, sehr, sehr schlecht jedenfalls Country Roads greifen kann. Ja, also ich verstehe schon so die Standardgriffe. Da hört es aber auch auf.
Ja, und es ist...
jetzt ist es raus.
Kann auch aufhören dann, finde ich. Also ich habe... wir kennen viele Leute, die von Musicology überhaupt keine Ahnung haben, die mir aber auch Phänomene erklären können. Also vor allem... ich muss, wenn mir jetzt jemand erklären will, wie die 187 Straßenbande funktioniert oder der Apache 207 oder der UFO 361 oder der George 685, was soll das eigentlich mit diesen ganzen Zahlen? Also Leute, die ich fragen würde, was das damit eigentlich auf sich hat, warum diese Rapper so groß sind, die müssen jetzt nicht unbedingt erzählen, was da musikalisch passiert, welche Akkorde da verwendet werden und ob die gut zusammenpassen oder nicht, das ist mir egal. Es geht mir viel mehr um ein Phänomen, was macht es mit einer Generation, was sagt es aus, und ich glaube, so verstehen wir uns auch sehr. Ich habe auch in Bands gespielt, ich kann ein paar etwas Gitarre spielen, so kann mir vor, also ich weiß ungefähr, wie man Songs schreibt, vielleicht nicht gute, so, aber es ist, hilft, sowas mal gemacht zu haben, um sich auch irgendwie so einen Respekt davor zu bekommen, was andere Leute da durchmachen müssen, wie schwierig das auch ist. Es ist wichtig, vielleicht mal, es kann wichtig sein, mal in der Band gewesen zu sein, um zu sehen, wie so Egos da miteinander funktionieren, wie man probt und alles so. Mir hilft dieses Background-Wissen, ich sage aber, dass es ganz bestimmt nicht obligatorisch ist, um diesen Job zu machen, was auch immer dieser Job ist.
Ja, und dazu fallen mir drei Sachen ein. Erstens wurde bei mir in der Uni öfter der Journalist Alfred Kerr zitiert. Das ist schon ein paar Jahrzehnte her, sozusagen. Achtung, auch Zitat. Du musst kein Huhn sein, um zu wissen, ob das Ei schmeckt. Das ist doch alles drin. Ist doch
weiß
richtig.
Ein Huhn, wie ein Ei schmeckt? Also isst ein Huhn seine eigene...
Nein, es weiß nicht, wie das Ei schmeckt, aber ich weiß auch nicht, was ein 6/8-Akkord, Gott weiß was.
Ja, so, stimmt. Ne?
Und genau. Kann vielleicht trotzdem hoffentlich irgendwie halbwegs sagen, ja, ob und warum das was taugt oder nicht. Auf der anderen Seite, jetzt widerspreche ich mir nämlich selbst mit dem gerade behaupteten Glauben an dieses Zitat, ja, was ich auch immer super spannend finde, ist aber doch, wenn Leute das können und ansprechen können. Es gibt auf Radio 1 den Professor Flath,
Hartmut Flath. Ja, sehr zu empfehlen.
Das ist unglaublich. Höre ich so gerne zu, auch wenn ich keine Ahnung habe, wovon er da inhaltlich redet. Mhm. Also die haben halt immer, die nehmen halt einmal die Woche, nehmen sie irgendeinen Song vor von einer Band, die gerade in der Stadt ist, wenn dann Bands in der Stadt wären. Das ist ja gerade nicht so.
Ja.
Aber dann redet er ausführlich darüber, warum Schrei nach Liebe von Die Ärzte, wo der Song gut und innovativ ist und wo er das eben nicht ist, wo das Thema schon mal auftauchte, die Akkorde, der Sound, auch die Inhalte. Er sagt nicht deswegen, dass es ein schlechter Song ist, aber erklärt dir sehr genau, musikalisch und pophistorisch, was woher kommt. Das ist ein Wissen, was ich natürlich gerne hätte, was ich bin kein Musikwissenschaftler, werde nie mehr einer werden, so nie haben kann, aber da ergänzt sich das ja vielleicht.
Genau, und der ist natürlich genauso Musikjournalist. Oder nehmen wir Chili Gonzalez oder so, der das ja auch mittlerweile zum seinem Standbein aufgebaut hat, on stage zu erklären, wie ein Daft Punk-Song funktioniert und so.
Ja.
Das können wir nicht.
Ja. Oder, aber darüber sprachen wir schon, Song Exploder, dieser Podcast zum Beispiel.
Ja,
so, das genau. Und um es abschließend, bevor die Leute jetzt wieder meckern, reden nur über euch selber, um es noch positiver zu drehen, neulich gab es nämlich auch einen Hörer, der kommentierte irgendwo online bei uns, dass er sehr positiv überrascht war, eben gerade weil wir Musikjournalisten sind irgendwie und er deshalb eigentlich was anderes erwartet hatte, nämlich so eine herablassende, klugscheißerische und feuilletonistische hat er nicht geschrieben, aber das klingt so ein bisschen daraus, so wie er das sagte, dass er so eine Art erwartet hätte, die dann nicht bekam, positiv überrascht war und da fühlte ich mich dann doch kurz verstanden, weil so soll es ja sein, wenn es so ankommt, dann bin ich zumindest zufrieden.
Genau, genau. Muss nicht bei jedem so ankommen, aber ist doch schön, wenn es bei ein paar Leuten so ankommt. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Sendung. Sendung kann man sagen, aber Folge ist es ja nicht. Es ist ja
keine Folge, die ihr gerade hört.
Ein Interlude. Wisst ihr noch, was ein Interlude ist? Das gab es ja durchaus auch auf sehr vielen 90er-Platten, einfach so kurze, vor allem auf Hip-Hop-Platten, so kurze Zwischenspiele, die ein Album auflockern oder vorantreiben, also die in irgendeiner Form zur Dynamik des Albums beitragen.
Und kennen also nur Leute, die auch noch Alben hören.
Genau, also sowas gibt es eigentlich nur im Album-Kontext. Und dann dachten wir einfach, wenn wir jetzt sonst euch schon nicht viel zu bieten haben, erinnern wir jetzt nochmal an die mindestens 10 unserer Meinung nach unterhaltsamsten oder besten, vielleicht sogar wichtigsten, wie man es sehen will, Interludes aus Platten der 90er Jahre
davor. Naja, in Wahrheit waren es nur die 12 oder vieles am Ende sein werden, die uns überhaupt eingefallen sind.
Ah, da gibt es schon noch mehr.
Ja, da gibt es schon noch mehr, aber also ich gestehe zumindest, wir wollten hier diese Folge, die keine ist, wollten wir auch deshalb nicht machen, weil wir gerade nicht so viel Zeit für Vorbereitung haben. Das heißt wiederum, dass wir hier in diese Interludes auch gar nicht so viel Vorbereitung stecken durften, konnten, wollten.
Ja.
Und man hätte wahrscheinlich, also ich möchte jetzt nicht drüber schreiben, die sind die besten, weil man hat bestimmt ganz viel vergessen.
Ja, klar. Aber es sind auch, man kann sich da auch gar nicht so vorbereiten, weil die meisten, die sind ja auch nach ein paar Sekunden wieder beendet.
Vielleicht werden wir jetzt eher in den nächsten Minuten ein paar sogar komplett ausspielen, deswegen, wenn sie nur 5 Sekunden dauern.
Vielleicht, wenn es gar nicht anders geht. Wir können ja nur zitieren, aber vielleicht ist das sogar unmöglich. Vielleicht müssen wir ein paar ganz spielen. Nochmal zur Definition. Es geht tatsächlich um Zwischensachen, das heißt, davor und danach kommt was. Also Sachen, mit denen danach nichts mehr kommt, so wie ein Hidden Track am Ende von einem Album, wenn man erstmal so 30 Minuten vorspulen muss. Die kommen hier jetzt nicht vor. Vielleicht nehmen wir uns das vor für eine weitere Zwischenfolge, wenn uns gerade wieder alles auf Anschlag ist.
Was also auch nicht vorkommt, sind sogenannte Intros, Outros, Reprises, wie ja schon in unserer Oasis-Folge über den Song Hello besprochen.
Genau.
Ja?
Also
apropos.
Apropos, wir fangen gleich mal an. Oasis. Erster Song, der uns eingefallen ist, der Swamp Song. So, da war dieser geniale Move, dass der auf der Tracklist von What's the Story Morning Glory gleich zweimal vorkommt, und zwar untitled. Also wer das noch weiß, auf der Tracklist sind bei 2 Ziffern steht einfach überhaupt nichts dahinter. Ich glaube, sowas gab es überhaupt noch nie. Das fand ich zumindest als Teenager komplett ein Wahnsinn, dass man so ein Riesenalbum rausstellt und diese 2 mysteriösen Tracks da drauf waren. Komplett war der Song dann erstmals zu hören auf der Wonderwall-Single, die der völlige Wahnsinn ist. Da war nämlich auch noch der Masterplan drauf. Also da war, was da für Qualität auf dieser Single ist, da reichen die meisten Alben nicht hin. Basiert, wie die meisten Songs von Oasis, auf was anderem, in dem Fall auf The One I Love von R.E.M. und Paul Weller spielt ja Mundharmonika. Der hat ja auf demselben Album noch co-soliert, also gemeinsam mit Noel Gallagher. Das
und auf Paul Weller basieren ja auch die Frisuren von den Gallagher.
Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja auch so, der war ja damals schon in diesem Motto Revival drin. Die sind ja eigentlich auch nochmal Ende 50er, Anfang 60er, so. Der war ja selber schon so ein Recycler. So, der, genau, auf Champagne Supernova duellieren die sich auf einem Gitarrensolo, und das war auch immer so der ultimative Set-Opener, dieses Instrumental, zu dem die mit dem die ihre Konzerte eröffnet haben. Also legendär zum Beispiel auf dem Konzertmitschnitt There and Then, wo Liam dann, haben wir glaube ich auch in der Oasis-Folge drüber gesprochen, dann im Jogginganzug auf die Bühne kommt und die diesen peitschenden Song schreiben. 2000 haben sie sich dann selbst damit abgelöst und hatten den neuen Instrumental Opener Fuckin' in the Bushes, mit dem ja Liam Gallagher bis heute noch seine Konzerte eröffnet. Auch sehr, sehr, sehr effektiv, sehr starkes, von der Zeppelin inspiriertes Riff. Der Swamp-Song ist mir trotzdem noch lieber.
Und dann bleiben wir doch gleich in
Great Britain. Wer Oasis sagt, muss auch Blur sagen. Und hier kommt etwas, was überhaupt keinen Namen hat. So, das ist das Ende von Coffee and TV. So eine ganz, ganz morbide Melodie. Über die Song
sprachen wir ja schon.
Genau.
Und auch über die zwei süßen Milchtütchen genau,
im Video. Das ist im Video am Schluss, wo die zwei Milchtüten in den Himmel hochfahren, kommt dieses total traurige
Instrument. Ich hatte das Ende verraten, ohne Spoiler zu rufen. Mann. 20 Jahre später.
Na, aber okay. Es ist unsere Zielgruppe, die kennt das doch, sowieso alles. Also, auf dem Album 13 1999 erschien der kreative Overkill dieser Band, also was da jeder Song ein Meisterwerk, sich in ganz, ganz vielem ausprobiert und dann dazu auch noch die Power gehabt, alle Songs mit so kurzen Zwischenspielen miteinander zu verlinken. Und das ist die Melodie, die mir irgendwie am nächsten gegangen ist. Ein völlig unglaubliches Album.
Das nächste auch, aber ganz anders.
Ja, das müssen wir etwas länger anspielen vielleicht.
Hallo, ich wünsche mir Frogge von der Gruppe Atari.
So, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe. Das heißt Atari und ist auf dem Fischmob-Album Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Ich dachte ganz lange Zeit, dass das eine Anspielung auf Atari Teenage Riot ist. Also dieser völlige Noise, der da kommt.
Aufmerksame Hörerinnen merken jetzt, dass diese Band Stefan wirklich sehr wichtig gewesen sein muss. Du hast die, glaube ich, schon 6-mal erwähnt innerhalb der
Vergangenheit. Ja, weil die in Vergessenheit geraten sind. Weil die irgendwie so, außer DJ Kotze, der eine große Karriere dann hingelegt hat, man spricht, auch wenn man über 90s Rap spricht, nicht mehr über Fischmob. Einfach weil die, glaube ich, auch zu verrückt waren, um das zu halten. Also
beschäftigt euch. Hatten wir auch in unserer Deutschrap-Folge nicht so richtig drin.
Nee.
Aber also, da haben wir viele Sachen nicht drin, weil es immer so ist.
Einfach ist genau. Aber Männer können seine Gefühle nicht zeigen und Power, das ist ein Ausbund an Kreativität. Und
Susanne zur Freiheit und wo es da auch, in denen war, mit unter anderem. Und
der All-Star-Track, genau, der war auch Power,
nicht FK,
genau.
Sondern so darauf.
Genau.
Und ich fahre mit dem Bonanza-Rad
durch die Stadt. Unglaublich. Ey, Alter, so David mit Jay Maskus.
David, na klar,
ja,
stimmt.
Ja, Dinosaur Junior.
Ja, stimmt.
Unfassbar. Die Covers auch so. Aber genau, das hier ist Atari. Und was hier aber eigentlich passiert, und da habe ich 20 Jahre ein Missverständnis aufgesessen, da ruft eben einer an und wünscht sich ein Früh-80er Arcade-Spiel, das Frogger heißt. So. Und das wird dann so angespielt und endet dann in diesem völligen Noise. Fand ich immer total lustig. Aber auch, ist natürlich auch so Kifferhumor. Wir bleiben bei Kifferhumor.
und wir bleiben in Deutschland.
Wir bleiben sogar in Hamburg. 5-Sterne-Deluxe aus ihrem an Interludes wirklich nicht armen Debütalbum Psyllium. Hier der meines Erachtens herausragendste Interlude. Sprachkurs Deluxe.
Herzlich willkommen zu unserem 5-Sterne-Deluxe Sprachkurs. Bitte sprechen Sie jedes Wort nach.
Du Synapsen. Bitte knacken Sie mit du Synapsen.
Das kann man, glaube ich, einfach nur so stehen lassen. Das kann man nicht logisch kombinieren.
Ja,
die und der Du, das tödliche Drama, das gab es auch noch. Und Brains and Overkill.
Ja,
und ikonische Fluggeräte. Also das sind das, ja genau.
Also wer dazu nicht gekifft und gekichert hat, der war nicht da. In
genau, Cheech and Chong Humor.
Alter, ja.
So, jetzt bleiben wir im Hip-Hop, werden aber etwas größer, rüber nach New York City, die Beastie Boys. The Beastie Boys, they coming home, they coming home. So, das ist auf Jack Your Head drauf, 1992, dieses Riesenalbum, unmittelbar vor ihrem Cover von Time for Living von Sly and the Family Stone. Völliger Nonsens, da ist, haben sie den Biz Markie gefragt, große Hip-Hop-Legende natürlich, kürzlich verstorben, der über ein Instrumental von Ted Nugent singt, The Beastie Boys, They Coming Home, Oh They Coming Home. Das Ganze heißt dann entsprechend auch The Biz versus The Nuge, weil es nicht mehr ist. War der Band dann aber auch wichtig genug, um es auf ihr erstes Greatest Hits Album zu packen, diesen Irrsinn. Auf The Sounds.
Auf Wer Humor Science. Hat, hat Humor.
Genau. Wer in jedem Fall Humor hat, ist die lustigste Band der Welt. Die Ärzte, Claudia, Teil 95.
So, das war nun wirklich das kürzeste Interlude ever, genau. Wahrscheinlich.
Alle lustigsten.
Oh, mir fällt noch was ein.
Ja.
Donald Duck, Donald Duck, Donald Duck is fuck.
Genau,
fuck.
Donald Duck. Genau, bitteschön.
Ich wollte hier ein bisschen
Weltzeichen bleiben. Am Beinman, ja. Von Fritten und Bier, auch Wahnsinn, Donald Duck.
Hallo Nils Buckelberg, viele Grüße, schön, dass du da bist.
Danke nochmal für diesen Geistesblitz. Die Ärzte, ja, so viel lustig dann, in diesem kurzen Teil allein schon, ja, er starb, so diese Geschlechterverdrehung nochmal, ist natürlich nicht Teil 95 von Claudia, es gab, ist der vierte, es gab erstmal Claudia hat einen Schäferhund auf ihrem Debütalbum Debil, dann gab es nochmal Claudia 2, die dann auf der ab 18 Mini-LP drauf war und auf dem großen, großen Live-Album nach uns, die Sinnflut, diese epische Version Claudia 3. Die Ärzte, aktuell auch von mir und Oliver Götz, bitteschön, interviewt als Titelgeschichte vom Musikexpress.
Das aktuelle
Heft. Das ist, genau. Deswegen kommen wir auch nicht dazu, hier unter anderem eine komplette Folge immer zu machen, weil wir müssen ja auch zum Beispiel die Ärzte interviewen.
Gibt es auch Schlimmeres natürlich.
Ich beschwere mich nicht.
Irgendjemand muss es ja
machen. Nur nochmal, man will ja auch transparent sein, wir vertrauen euch ja.
Genau.
So, jetzt wird's mal kurz traurig.
Unschön.
Unschön, genau. Das war das New Orleans Instrumental Number One auf Automatic for the People aus dem Jahr 1992 von R.E.M.
Zu rechten Meilenstein, ein ganz, ganz, ganz tolles Album.
Ganz Riesenalbum, was aber auch sowas braucht. Also unmittelbar davor kommt Everybody Hurts, so da zieht sie immer sowieso die Schuhe aus. Und danach kommt dann dieses Zwischenspiel, was einfach auch so, das ist ja ein sehr, sehr schweres Album. So, das kann man ja wenige Songs einfach wirklich so nebenbei hören, so Night Swimming und so, das... Es ist ertrage ich kaum. Und deswegen ist es, hier sieht man...
Dafür gibt es ja das relativ upliftende Man on the Moon da drauf.
Ja, als einer von wenig Gegenpunkten. An sich ein Drive und so, das sind ja alles keine Partys. Das ist alles kein shiny happy people. Nee. Deswegen ist es, hier sieht man, wie man ein Interlude ganz gut einsetzt, um jemanden einfach mal kurz zur Ruhe kommen zu lassen. Everybody Hurts sozusagen zu verdauen und dann kann es weitergehen.
Auch da, wer kann, der kann. Also wer so viel Hits auf einem Album versammelt, der kann da zwischendurch auch 10 Minuten machen, was er will.
Genau. Ähnliches lässt sich über folgende Band sagen, deren Album Last Splash im Jahr darauf, 1993, leider nicht annähernd so viel verkauft hat wie Automatic for the People, The Breeders und SOS. So. Ein unglaublich schneller Song. Also das ist eher auch vielleicht am Song dran als an einem Interlude, funktioniert aber wie ein Interlude, 90 Sekunden lang. SOS ist das ist das Breeders Album, wo auch Cannonball drauf ist und New Year und Driving on Nine und so, Divine Hammer, alles große Hits im Indie-Bereich. Und SOS hatte wahrscheinlich aber noch am allermeisten Nachwirkung, weil diese Wawa-Gitarre 2 Jahre später gesampelt wurde in Firestarter von The Prodigy. Die hatten also auch richtig gecredited und alles. Also das hat der Liam Howlett nicht selbst eingespielt, sondern die Deal-Schwestern.
Beides in seinem oder ihrem Bereich groundbreaking, aber naja, Prodigy wurden ein bisschen größer.
Wurden etwas größer, genau. So, Genrewechsel, Hip-Hop, The Notorious, B.I.G. mit einem Song, der fast so heißt, B.I.G.
Yo! See, gutter, where you at? D. Rockefeller. Caesar Leo De Janeiro.
Ich habe vor ein paar Tagen diese, oder nicht diese, sondern eine Doku gesehen über die jüngst leider verstorbene Ruth Bader Ginsburg, Ginsburg, was man das ausspricht. Das ist ein Buch über sie erschienen. RBG. The Notorious RBG. Wo sie dann auch sagt, ich wusste nicht, wer das ist. Ja, ich habe das mal angeguckt und naja, wir haben schon einiges gemein. Wir kommen beide aus Brooklyn.
Ja, zwei New Yorker Ikonen.
Ja,
kann man nicht anders sagen. So, B.I.G. aus seinem posthumen Album Life After Death 1997. Unglaublich brutale Beats. Also so wie so skelettiert wie Run DMC, aber auch damals so der Zeitgeist mit dem Blockrock und Beats und eben The Prodigy. Unfassbar harte Beats. Das zeigt irgendwie, wo Notorious B.I.G. noch hin hätte können. Also was da noch alles zu erwarten gewesen wäre, auch soundtechnisch. Man hätte an dieser Stelle hier auch Fuck Me nehmen können. Entschuldigung, der Song heißt einfach so. Aus seinem Album davor, auf Ready to Die. Wo er und Lil Kim Sex simulieren und sie ihn die ganze Zeit so anfeuert. Und zwar auf wirklich hilarious Art und Weise. Ich zitiere hier mal kurz drauf. Also jetzt stellt euch vor, ich wäre Lil Kim. Also die sagt dann so Sachen wie,
oh, fuck me,
you black Kentucky fried chicken eating motherfucker, gangster killing motherfucking black mafia ass, motherfuck me, you chronic smoking Oreo cookie eating pickle juice drinking, und es geht immer so weiter.
Und das findest du gut, oder was?
Das finde ich total lustig.
Mann,
ich glaube, er kommt dann auch zu früh, so wie sie es gehört.
Ist auch grundsätzlich krass, dass so einer in die Mitte 20 wurde und alle Welt ihn kennt.
Ja, ja, ja.
Also was die Leute und auch Tupac und so, was die alles geleistet haben, was man auch damals im Alter Zeit leisten konnte. Also
ja, ja.
Gibt's das heute noch?
Schaut euch die junge Generation an, ja. Hängen nur auf ihrem Smartphone ab.
Ja, ich wäre auch. Nicht mehr. Also den Vorwurf möchte ich nicht durch meine Lippen.
Nein, um Gottes Willen, das bitte als Ironie zu verstehen. Aber also wir wissen ja, dass Ironie im geschriebenen Wort nicht funktioniert. Vielleicht zumindest im Gesprochenen.
Zwinker-Smiley.
Genau.
Schreibt auch Martin Sonneborn immer zu seinen Postings.
Ist das so?
Ja, ja.
Okay, over to you, Fabian, in dein Feld der Expertise.
Over to me. Hier glaube ich zu wissen, dass unsere Geschmäcker hier sehr auseinandergehen.
Zumindest unser Wissen. Also da weiß ich fast gar nichts drüber.
Ja, das macht auch nichts. Es geht um eine Band namens Incubus.
Mhm. On this page, you see a little girl giggling at a hippopotamus. I wonder why.
So, schon wenn ihr diesen Sound jetzt gerade gehört habt, seid ihr deep into 90s shit again, ob ihr wollt oder nicht. So klang nun wirklich die 90er. Das ist erschienen auf dem zweiten Album von Incubus. Der Song oder das Interlude heißt Magic Medicine.
Mhm.
Oder Medicine, spricht man es aus?
Medicine. Your love is like bad medicine.
Ah, natürlich. Und da kommt alles zusammen. Von ihrem zweiten Album Science, 1997 erschienen.
Mhm.
Und damals waren sie noch so eine, naja, Crossover Funkrock Metal Band.
Mhm.
Also sie galten ja so als mit Emporkömmlinge dieser New Metal Welle. Es stimmt auch, sie waren in der Szene aktiv. Sie kommen aus Calabasas, Kalifornien, und im Fahrwasser von Korn, Deftones wurden auch Incubus größer. Das war immer schon so ein bisschen was anderes, wie auch die Deftones anders als Korn waren. Also man tut sich da immer relativ leicht damit, das in Schubladen zu tun. Es
ist ganz selten so, dass zwei Bands wirklich identisch sind. Sogar Linkin Park sind was anderes als Limp Bizkit.
Selbst Coverbands sind.
Ja, genau. Also No Oasis kann man auch noch von Oasis unterscheiden.
Ja, also das so klang dann irgendwie wohl psychedelic im New Metal, wenn man so will. Ein Track wie auf Pilzen, finde ich. Das Debüt von denen.
Now we're talking.
Ja, das Debüt von denen hieß übrigens auch Fungus Among Us und da war so ein Piss drauf. Wo es noch mehr Vergleiche gab zu Faith No More, Red Hot Chili Peppers und Primus und Mr. Bungle, diese ganzen Mike Patton
alles Mike Patton Bands, ja. Mr.
Auch
Bungle
die,
ist auch wieder da.
Oh ja,
genau. Würde mich nicht wundern.
Genau, also das hier war so eine Art Pause vom DJ gegeben für die Band. Und man kennt sie nicht aus der Zeit. Man kennt Incubus durch ihr drittes Album Make Yourself. Da gab es nämlich diese Hitsingle Dove Drive.
Genau, wie R.E.M. Auch diese zwei Songs kann man jetzt sehr gut voneinander.
Wie R.E.M. und ein Video wie Take On Me von A-ha, wo nämlich Brandon Boyd gezeichnet wurde teilweise.
Ah, okay.
Also zumindest erinnert man sich
an das andere Video. Ab dann waren die auf jedem Festival für immer.
Er ist aber ja auch das ein Posterboy des Rocks. Also er steht da immer oben ohne, er sieht sehr gut aus.
Ein sehr schöner Mann.
Sah damals sehr gut aus, sieht heute sehr gut aus. Das kann ich schon verstehen, dass man den auch hot findet. Und die Musik dazu wurde ja auch immer, immer griffiger.
So. Ein Posterboy.
Ja, die interessantere Karriere von der Band Incubus hat aber der Gitarrist hingelegt, wie ich finde.
Mike Einziger.
Gitarrist bei Incubus, so, hat also dafür schon dort schon für einige Hits und Songs gesorgt, wurde später auch Produzent und Songwriter für, Achtung, ich nenne nur ein paar Namen, Hans Zimmer, Skrillex, Pharrell Williams.
Songwriter für Skrillex.
Tyler, the Creator, frag mich nicht, was er da genau macht.
Schreibt bei den für Skrillex ein Song.
Ich nenne ein Beispiel, wodurch es griffiger wird. Er hat mitgeschrieben, Wake Me Up von Avicii und Aloe Black.
Oh ja, großer Hit.
So, das kommt von ihm und er kommt auch einer sehr guten Doku über Avicii zu Wort. Wie hieß denn die Doku nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Total spannendes Ding, wurde Jahre vor seinem Tod schon gedreht. Wenn man es danach dann gesehen hat, wirkt die Doku schon so, als hätten die Macherinnen und Macher der Doku schon gewusst, was passieren würde.
Ja, ja, wie bei der Lil Peep-Doku zum Beispiel.
Stimmt, auch. Die habe ich nicht ertragen, da habe ich eine Viertelstunde geguckt, das war mir zu Depri.
Das ist
so
hart,
wie schon seine Kindheit da die ganze Zeit so erzählt wird.
Und, von seinem Opa auch noch erzählt. Also
Genau.
Gut gemacht.
So, weiter in den 90ern, weiter im Rock. Wir gehen 3 Jahre vor Science von Incubus.
Und jedes Jahr 1994. Rein ins Herz von Fabian Söthoff. They are obviously wise risers to me. They are obviously wise risers to me. Ich muss das nicht immer wieder betonen, die Leute denken, ich höre echt nichts anderes.
Na, aber das ist ja hier doch, die Leute gehen immer davon aus, dass du Pearl Jam nur hörst, die Leute gehen wahrscheinlich davon aus, dass ich nur Oasis höre. Sie haben in beiden Fällen nicht ganz Unrecht und vor allem Oasis und Pearl Jam verbindet ja auch eine tiefe Freundschaft. Die haben zum Beispiel mal Daytripper von den Beatles zusammen gecovert. Das könnten wir
das
auch machen.
Das wird Eddie Vedder immer gerne covern, live, sie mit anderen Musikerinnen und Musikern
auf die Bühne stellen. Genau.
Genau, deswegen kursieren ja auch nicht zuletzt. Deshalb kursierten immer so viele Bootlegs von denen. Und nicht deshalb zuletzt haben Pearl Jam, groß wie sie dann irgendwann waren, gesagt, wir machen die Bootlegs einfach selbst und verkaufen sie offiziell.
Stimmt.
Also, wer kann, der kann. So, das hier, Pry 2 heißt es, vom dritten Album Vitology. Das ist sozusagen sogenannte schwierige dritte Album. Das kam halt nach diesen riesen Hitplatten, Ten und Versus, nach Kurt Cobains Tod halt. Ne? Kurt Cobain starb am 5. April 94, wie ihr alle wisst. Das Album kam auch 94 raus. Ab da haben sich Pearl Jam für eine gewisse Zeit lang total verweigert. Also es gab keine Videos mehr, es gab keine Interviews. Auf dem Album geht es oft so um Schattenseiten des Erfolges, so wie wir jetzt hier in Folge 11 auch über die Vor- und Nachteile dieser Podcast-Karriere.
Der drückt uns.
Ja, ja. Da war diese Ticketmaster-Phase, wo Pearl Jam leider vergeblich im Nachhinein gegen so Ticketpreise geklagt haben von diesem quasi Monopolisten.
Ja.
Und das ist mein liebstes Album, das aber nur am Rande. Und das ist so ein bisschen der Umbruch vom Umbruch. Also No Code war dann wirklich was anderes. Der Umbruch lag, glaube ich, nicht nur an der Zeit, in der es da gerade entstand, sondern dass auch der Drummer Dave Abruzzese, oder wie man ihn ausspricht.
So ähnlich wie der Badesalz-Film Abuzze.
Vielleicht hat der den Spruch.
Die stieg während der Aufnahmen aus und Jack Irons stieg ein und den kennt ihr alle schon, nicht nur, weil er mal bei den Red Hot Chili Peppers getrommelt hat, sondern weil er auch dafür verantwortlich war, dass ein gewisser Sänger namens Eddie Vedder aus San Diego nach Seattle zog. Er hat ja damals das Mixtape da in die Szene gebracht. Ne? Also nicht ganz unschuldig an all dem, was da noch kam und kommt. Und ich finde diese Verspieltheit von so einem wie Irons und von der Zeit, hört man halt irgendwas ein Album an, also im Vergleich zu den ersten beiden Alben. Vor allen Dingen noch in diesem 8-minütigen Fast-Outro Stupid Mob oder auch Hey Foxy Mofandel Mama, That's Me. Das wurde das einzige auch von Irons mitgeschrieben. Und dieses Interlude hier, das ist einer von 2 Songs auf dem Album, glaube ich, wo alle Bandmitglieder gelistet werden. Und da auch noch Abruzzese und nicht Irons. So. Und reden wir schon länger über den Song, als der Song lang ist. Was aber jetzt nicht so schwer ist bei allen, über die wir hier reden.
Ja, aber man redet ja auch, keine Ahnung, man redet ja auch seit 1000 Jahren über Jesus Christus. Und der ist ja auch nicht 1000 geworden.
Der wurde nur 33.
Ja, genau.
32,
die Beatles, 33. 10 Jahre. Aber was man schon über die Beatles gesagt hat.
Notorious B.I.G.,
genau.
Biggie, wir hatten es gerade. Selbst Hardcore-Fans streiten sich darüber oder wissen nicht, was Eddie Vedder wohl da singt oder nicht singt in dem Song. Es wird wahrscheinlich nur eine Zeile wiederholt namens Privacy is priceless to me. So, hat er, glaube ich, nie bestätigt. Vielleicht schon.
Würde aber sehr gut passen zu ihm, oder? So, I am mine und so.
Ja, ja, und es war ja aber genau auch die Zeit, wo er dachte so, scheiße, ich bin jetzt ein Rockstar geworden, was kann ich damit anfangen oder nicht? Ne? Ja. Er hat ja irgendwann seinen Frieden damit gemacht, sonst gäbe es diese Band heute nicht mehr. Und andere glauben, dass, Achtung, Verschwörungstheorie, dass man, wenn man den Song rückwärts abspielt.
Paul is dead.
Ja, nicht ganz. Pete Townshend, How He Saved My Life.
Ah, aber auch schön. Stimmt auch bestimmt.
The Who, große Helden für Pearl Jam immer gewesen.
Ja.
Auf jeden Fall. Also könnte sein.
The Who, jetzt pass mal auf. Also wenn wir über, jetzt reden wir ja leider über die 90er, aber wenn man 9 und 6 umdreht, sind wir wieder in den 60ern. The Who hat unter Umständen diese Interludes ja auch erfunden auf The Who Sell Out, also diesem zu einer Zeit veröffentlicht, also noch vor Sgt. Pepper, wo es eigentlich noch gar keine richtigen Alben gab. Ein Album, in dem sie lauter Fake-Commercials drauf hatten. Also ein Album, das so tut, als wäre es eine Radiosendung, wo immer wieder so Jingles dazwischen kommen und völlig Werbung schon irgendwie verballhornt wird. Also sehr kapitalismuskritisch und alles. Unter Umständen sind das die Godfathers, in ganz vielen mir auch, für Interludes auf Alben.
Never forget the
70s. Aber wie gesagt, wir haben uns auf diese Sendung, auf diese Ausgabe nicht vorbereitet.
Ja.
Lese ich mich nochmal ein.
Ich jetzt für den nächsten Mal. Genau, und dieses Pride 2 und dann höre ich ja auf. Das liegt im Dunkeln, im Grunde legt dieses Ding ja auch nur den Teppich aus auf dem Album für einen Fan-Liebling des Albums, nämlich Corduroy, wieder ein sehr straighter, nach vorne gehender, toller Rocksong. Der ist auch einer der live meistgespielten Songs in der Live-Karriere. Und wer Pearl Jam ein bisschen kennt, weiß, dass die sehr viele Songs schon sehr verschieden immer live spielen. Deswegen gehen ja die Fans immer zu allen Konzerten und pilgern dahin, weil die Setlist keinen Abend identisch ist. Ja. Immer anders. Es werden immer irgendwelche B-Seiten-Rarities ausgegraben. Es gibt so zwei, drei Songs, die fast immer gespielt werden. Alive, Even Flow und dann schon fast Corduroy und Better Man, auch ein Fanliebling von Vitology. Und es gab auch noch ein Interlude später, und zwar auf Yield namens Red Bar. Yield war das 98 erschienene Album. Das war das letzte, wo Jack Irons mittrommelte, also sein Weirdo-Abschied sozusagen, zumindest dieses Interlude. We are all crazy, we are all crazy at war. Damals schon, in den 90ern, wo das gerade so ging eigentlich. Ne? Und ja, das war sein Abschied. Und danach stieg ein Mann ein namens Matt Cameron, damals schon bekannt als Songgun-Drummer. Und der blieb. Punkt.
So.
So, weil ich mich aber gerade so schön eingeredet habe, würde ich einfach weitermachen.
Mach oder? Doch weiter.
Ist ja auch schon unser letztes Interlude, über das wir jetzt sprechen. Mhm. Wir wollten ja auch, es ist ja auch keine Folge.
Aber wahrscheinlich schon wieder ewig zu lange, oder?
Ach naja, es gibt keinen zu lang. Ich habe gestern so ein Zitat gelesen auf Twitter, wo sich jemand aufregt, er könne Podcasts nicht ernst nehmen, die länger als 30 Minuten dauern. Wo er natürlich vehementes Gegenfeuer bekommen hat, so ey, wer weniger als 30 Minuten über ein Thema spricht, der muss gar nicht drüber reden, weil und man kann ja gar nicht richtig einsteigen in irgendwas, ne?
Naja, also erklär mir mal das Christentum in 30 Minuten.
Ja, kann man ganz
geht
kurz.
Vielleicht sogar. Geht
guckt euch einfach Life of Brian an. Dauert aber auch länger als 30 Minuten.
Alles für den Herrn.
Wir drehen uns im Kreis. So, Interlude Nummer, ich glaube 12, wenn wir es nicht erzählt haben. Vielleicht das Wichtigste, Schönste, Interessanteste auf jeden Fall.
Ja, aber auch Verstörendste, oder?
Was ja, natürlich.
Vorgetragen wird und hat auch so das am nächsten an der Realität.
Comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more.
So. Das war nicht Stephen Hawking, das sagen wir lieber gleich. Das war ein Radiohead mit Feeler Happier von OK Computer, dem Meilenstein vor dem Meilenstein, wenn man so will.
Ja, nach einem ersten Mal. Also viele Leute mögen ja The Bands nicht.
Ich liebe The Bands großartig. Hallo, Just.
Was hallo, du
Street Take Spirit. Plastic Trees.
Ja. Alter. My Iron Lange. Also, ja, schau. Okay. So weit sind wir gar nicht voneinander entfernt. Aber dann natürlich noch Kid A, Amnesiac, bla 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 in Rainbows. So. Eins von sehr vielen sehr, sehr guten Alben von Radiohead. Okay, Computer. Und auch der Song, obwohl er ja kein Song ist, glaube ich, so am besten die ganze Message dieses und die Verzweifeltheit und diese Erschlagenheit dieses Albums überträgt. Also das Überleben in der Monotonie, in der von oben herab gepreacht. Aber du wolltest das ja irgendwie
sagen. Ja.
Halt schon wieder gut, die
Gosche. Eigentlich wollte ich nur zwei Sachen sagen dazu. Dass es nicht ganz zu Unrecht Leute verdächtigen, dass Stephen Hawking da auf dem Album gefeatured werden würde.
Würde ja auch passen.
Es würde passen.
Der hätte da wahrscheinlich voll Bock gehabt, da mitzumachen.
Ja, nein, Achtung, this voice belongs to Fred. Fred war One of the text-to-speech voices that's still built into Macintosh computers, habe ich nachgelesen. Und Stephen Hawking benutzte damals die gleiche Software für seine Stimme.
Ah, schau.
Von daher.
Ja.
Und er hat, was hat Tom York über den Text gesagt? Der ist ja dann nun schon von ihm. A checklist of slogan. Also er fand das irgendwie alles sehr, sehr traurig, was er da aufgeschrieben hat.
Genau, worum es denn in den 90ern noch geht. Also diese Fitnesswahn und alles so more productive, bla bla bla. Also was man dort alles tun soll, um ein zeitgemäßer Mensch zu sein.
Genau, und er hatte so eine, das hat er auch mal im Interview erzählt, so eine Schreibblockade zu der Zeit und wusste nicht, was er machen sollte, wie er da rauskommt. Er hat immer nur so Listen von Wörtern machen können. So. Und wusste nicht, wie er irgendwie da rauskommt. Und dann hat er einfach mal Listen gemacht, um in der Hoffnung, da irgendwie was Fließenderes wieder hinzukriegen. Und deswegen, so sagt er in einem Interview, entsteht für der Happier überhaupt, weil das für ihn so ein bisschen mentales Background-Rauschen ist, was er da erzählt. Manchmal bist du halt in so einem verstörenden Zustand und manchmal schubst du dich nach vorne. Und jetzt kommt noch eine steile These von mir zum Song. Ist das vielleicht, schlag mich ruhig, das tritt mich, ist das vielleicht der Vorläufer von Everybody's Free to Wear Sunscreen von Baz Luhrmann?
Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Also dieses vorgetragen, diese Lebensweisheiten, oder? Also eigentlich so ein
Simplify völlig, Your Life. Völlig als Ironie und Satire verstanden werden kann oder eben nicht.
Genau, genau, ja.
Gab es übrigens auch eine deutsche Version von, kennst du die noch?
Nee.
Trage Sonnenschutz, vorgetragen was? Von Manfred Lehmann, der Stimme von Bruce Willis.
Das wusste ich nicht. Als Parodie, oder?
Habe ich nie verstanden. Ich habe es aber auch einfach mal auf ernstzunehmenden Radiosendern gehört, wo es lief.
Auf Deutsch?
Ja. Okay. Ja. Von halt, ne, John McClane, der dir dann sowas erzählt. Ja. Oh, ja. Du.
Ja, Fitte Happy, eigentlich wahrscheinlich sogar das perfekteste Interlude hier aus unserer Reihe. Hört sich genauso an, wie das Cover aussieht von OK Computer. Am allermeisten. Was ist dein Lieblingssong auf OK Computer, Fabian?
Ah, Karma Police natürlich.
Karma Police, genau. Von Sexy Sadie von den Beatles geklaut übrigens.
Aber geprägt hat mich zuerst Paranoid Android.
Das ist,
weil es natürlich dieses krasse, kranke Video dazu gab. Und ja, wir haben ja damals in den 90ern nur vom Musikfernsehen gesessen und das gesehen.
Unglaublich, ja. Das Bohemian Rhapsody des Indie-Rock.
Voll. Ich finde aber tatsächlich, ich finde OK Computer ganz großartig. Ich könnte mich auf eine Reihenfolge nicht einigen zwischen The Bands, OK Computer und Kid A. Ich finde die alle fantastisch für sich, sage aber auch, bevor uns hier wieder jemand vorwirft, ja, ihr seid beim Musikexpress, ihr hudelt ja alles von Radiohead ab, was da so rauskam und rausgekommen ist, alles, was nach Kid A kam,
ja,
war nicht mehr so meins.
War ja auch nicht mehr 90ern, du bist ja in den 90ern stecken.
Stimmt, ich muss es ja auch
gar nicht. Ich muss ja gar nicht mehr,
du bist der 90er-Experte.
Nein, das letzte war natürlich auch nochmal großartig. Ich mit In the Rainbows konnte ja nicht so viel anfangen, obwohl das für viele, viele, viele ja so wichtig ist, das war mir irgendwie zu langweilig. Aber wir bleiben bei den 90ern. Wir gehen raus mit einem ekelerregenden...
wir gehen schon raus? Wir haben jetzt 45 Minuten am Kasten. Was mache ich denn mit der Zeit jetzt noch?
Wir sind seit 15 Minuten nicht mehr ernst zu nehmen. Also deswegen können wir jetzt auch völlig blödsinnig...
Manche sagen vielleicht seit 15 Minuten und 11 Folgen.
Genau. Die haben auch wahrscheinlich recht. Wie nennt man denn sowas denn? Wenn so ein Stück oder so zwei Alben miteinander verlinkt, weißt du?
Also nicht Reprise, sondern...
Genau, irgendwas, was auf einem, zum Beispiel auf dem ersten Queen-Album gibt's, ist am Schluss der Song Seven Seas of Rye, der ist aber noch ein Instrumental und auf Queen 2 wird ja dann völlig ausgearbeitet, das Song. Also so, oder auf Use Your Illusion, um bei den 90ern zu bleiben, gibt's ja auch Don't Cry auf einem, auf beiden Versionen, aber teilweise mit unterschiedlichen Texten, also...
Eine Wiederaufnahme des Themas?
Genau, aber es geht irgendwie more catchy, oder? Fitter, happier, more productive, more catchy, also...
Da fragen wir mal den Professor Dr.
Genau. Flach, wie gesagt, eine Antwort. Wir sind hier völlig unvorbereitet, aber als Link, vielleicht ein guter Begriff, um dieses Interlude...
Link war doch der Typ von Zelda.
Das stimmt. was? Genau, also ein... Zitat jetzt noch, das wir noch kurz anspielen, um euch den Magen umzudrehen, das vielleicht auf unsere nächste Interlude-Folge anspielt, die sich dann womöglich mit Hidden Tracks beschäftigt, zum Beispiel Endless Nameless von Nirvana. Der Abschluss des großartigen Albums 1977 von Ash, da sind wir uns, glaube ich, auch sehr einig, dass das ein tolles Album ist, produziert von Owen Morris, auch derselbe Cover-Designer wie bei Oasis, ein Song ohne schlechten Titel. Am Schluss kommt kann man der Band dabei zuhören, wie sie wieder, wahrscheinlich gerade aus dem Pub kommend, wieder ins Studio zurückgehen und pissen und kotzen. Das war ursprünglich gedacht als Teil einer großen Collage, die hätte The Scream heißen sollen. Also etwas, was sich ungefähr so wie A Day in the Life von The Beatles so immer mehr steigert. Also das hätte mit so einem Murmeln beginnen sollen, dann hätte am Schluss ein einziges Geschrei werden sollen. 3 Tage haben sie daran gearbeitet. Diese Sick Party war ein Teil davon. Fanden das dann aber so lustig, sich selber beim Kotzen zuzuhören, dass sie gedacht haben, dieses Stück ist gut genug, um es einfach irgendwie so zu lassen. Hat der Band unter Umständen noch etwas geschadet, weil man sie dadurch einfach so als Teenie-Punk irgendwie halt hingestellt hat. Aber
die Geister, die man
rief. Genau, aber wirklich, das Songwriting auf 1977 ist überirdisch. Also wie eine Band, die kamen da gerade von der Schule, die waren gerade mal so 6 Monate aus der Schule draußen, solche Songs schreibt, so Angel Interceptor oder Oh Yeah oder so, da ist ja nicht nur Kung Fu drauf, obwohl man auch erstmal sowas wie Einfaches wie Kung Fu schreiben muss. Ein super Album, das aufhört eben mit der Band, wie sie sich im Studio erbricht. Wir hören da eben mal kurz rein.
Cartman!
Super eklig. Aber wie lustig sie es auch selber finden. So, genau. Mit diesem Zitat möchten wir uns verabschieden aus unserer ersten Interlude-Folge. Beim nächsten Mal wieder ordentliche Folge oder 4 Stunden überziehen mit einem gigantischen Superstar aus den 90ern.
Bis dahin. Also wir schauen mal. Ich möchte auch kurz Stefans Ankündigung zurücknehmen, abschließend, dass er gerade gesagt hat, dass es in der nächsten Interlude-Folge, die es irgendwann geben wird, weil irgendwann werden wieder mal keine Zeit, keinen Bock, na Bock haben wir immer, aber irgendwas wird schon mal sein, dass wir sowas bringen. Ich möchte nicht mich darauf festnageln lassen, dass wir dann über einen Track sprechen. Vielleicht sprechen wir einfach mal über gar nichts.
Genau, das wäre am allerschönsten. 2,5 Stunden Stille.
In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Mhm. Schöne 2 Wochen. Wir hören und sehen uns wieder. Fitter, happier.
Tschüss. Tschüss.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Remus-Sahnes.